ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Susanne Daubner.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Jeder weitere Tag, den der neue Krieg im Nahen Osten andauert, wirft neue Fragen auf. Danach, wer wohl noch mit hineingezogen wird in diesen Krieg, wie viele Leben er noch kostet, was er die Welt überhaupt kostet, ökonomisch sowie politisch, und wie er eigentlich zu einem Ende kommen soll. Die Prognosen über die mögliche Dauer gehen weit auseinander, ebenso die Angaben darüber, was genau erreicht werden soll. Das größte Rätsel gibt die Frage nach dem Danach auf. Wie geht es nach diesem Krieg im Iran in der Region weiter? Das ist nach wie vor vollkommen unklar. Und auch heute, am sechsten Tag, wurden die Angriffe fortgesetzt. In den USA hat sich nun das Repräsentantenhaus mit dem Krieg beschäftigt. Kerstin Klein.
Der US-Kongress in Washington. Laut Verfassung ist allein er es, der einem anderen Land den Krieg erklären kann. Nicht der Präsident. Zur Stunde beraten die Abgeordneten im Repräsentantenhaus über eine Resolution, die den Präsidenten dazu zwingen soll, sich daran auch zu halten. Denn bisher ignoriert der das Parlament. Und für die republikanische Mehrheit scheint das auch völlig in Ordnung. Wir sind nicht im Krieg gerade. Das ist eine sehr spezifische, klare Operation. Doch Trump selbst klingt ganz anders. Sagt, es laufe sehr gut an der Kriegsfront. Ist das ein Krieg oder nicht? Aus Verfassungssicht macht das einen großen Unterschied. Nicht jedoch auf dem Boden, in der Region. In Iran gehen die Angriffe der USA und Israels unvermindert weiter. Das US-Zentralkommando veröffentlicht heute diese Bilder, die zeigen sollen, wie iranische Flugzeuge ausgeschaltet werden oder mobile iranische Raketenwerfer. Iran verliere seine militärischen Möglichkeiten, so die Botschaft. Und dennoch gelingt es Iran noch immer, Raketen auf Israel und andere Ziele in der Region abzufeuern, wie hier auf eine Raffinerie in Bahrain. Und der Krieg weitet sich aus. Erstmals wurde nun auch Aserbaidschan getroffen. Drohnen schlugen in der Nähe einer Schule und am Flughafen ein. Der bisher unbeteiligte Nachbarstaat macht Iran für den Angriff verantwortlich, was Teheran bestreitet. Präsident Aliyev fordert eine Entschuldigung und kündigt an, unsere Streitkräfte, das Verteidigungsministerium, der staatliche Grenzdienst und alle Spezialeinheiten wurden in höchste Kampfbereitschaft versetzt. Im Libanon nimmt die israelische Luftwaffe Stellungen der pro-iranischen Hisbollah ins Visier. Die israelische Armee ruft Bewohner fast aller Beiruter Vororte zur Flucht auf. Israels Premier Netanyahu besucht heute einen Luftwaffenstützpunkt, betont, es bleibe noch viel zu tun. Ich möchte meinem Freund Präsident Trump danken für die Zusammenarbeit zwischen unseren Staaten. Gemeinsam werden wir unsere Missionen weiterführen, mit Gottes Hilfe. Das Weiße Haus postet heute dieses Video, das den realen Krieg in Nahost mit einem Ego-Shooter-Videospiel montiert. Für viele eine große Geschmacklosigkeit. Und die oppositionellen Demokraten weisen darauf hin, dass dieser Krieg teuer ist. Allein die ersten 100 Kriegsstunden haben die USA einer Schätzung zufolge mehr als 3 Milliarden Dollar gekostet. Sie geben Milliarden aus, um Iran zu bombardieren. Aber sie finden kein Geld, um die Gesundheitsversorgung für die Amerikaner erschwinglicher zu machen, wenn die einen Arzt brauchen. Morgen empfängt US-Präsident Trump im Weißen Haus Vertreter von Rüstungskonzernen. Wohl auch, um die Munitionsproduktion anzukurbeln. Mit einem schnellen Ende des Krieges scheint man hier offenbar eher nicht zu rechnen.
Und wir blicken nach Israel zu Björn Dahrke. Björn, wie lässt sich die Situation in Tel Aviv aktuell beschreiben?
Wir kommen gerade aus der Tiefgarage unseres Hotels, also dem Schutzraum. Es gab jetzt dreimal hintereinander Alarm, 8-9 Mal heute schon. Die Menschen bringen sich hier in Sicherheit. Normalerweise ist Donnerstagabend, das Wochenende beginnt. Die Bars und Restaurants hier in Tel Aviv sind voll. Das ist heute ganz anders. Die meisten Menschen bestellen sich das Essen lieber beim Lieferservice. Die Anspannung ist groß, auch weil die israelische Armee ihre Angriffe auf die Hisbollah im Libanon am Abend verstärkt hat. Es gab ja einen Aufruf der Israelis, dass die südlichen Vororte von Beirut geräumt werden sollten. Das weist auf diese Angriffe hin. Und dann kann man auch mit Gegenangriffen der Hisbollah hier auf Israel rechnen und auch weiter mit Angriffen des Irans.
Man hatte zuletzt den Eindruck, die Zahl der Raketenangriffe des Iran auf Israel nehmen ab. Stimmt das? Und wenn ja, worauf könnte das hindeuten?
Ja, also die Angriffe der Israelis und Amerikaner, wenn man jetzt den Armeen folgt, dieser beiden Länder waren ja sehr erfolgreich. Viele der Raketenabschussrampen im Iran sollen schon zerstört worden sein. Wir können das von hier nicht wirklich überprüfen, aber es kommt de facto weniger hier an. Der Iran feuert ja nicht nur auf Israel, sondern auch auf viele andere Länder in der Region, die Golfstaaten zum Beispiel. Und die Iraner scheinen auch eine andere Taktik zu verfolgen als im vergangenen Krieg, im vergangenen Sommer. Da waren das große, geballte Angriffe mit vielen Raketen auf einen. Mal, um die israelische Flugabwehr hier auszuschalten. Jetzt sind es einzelne Raketen, aber dafür regelmäßiger. Vielleicht aus iranischer Sicht in der Hoffnung, dass den Israelis die Abwehrraketen hier irgendwann früher oder später ausgehen. Noch sehen wir das nicht. Die meisten Raketen werden abgefangen oder fallen hier in offenes Gelände. Einzelne Trümmerteile sollen heute Abend in der Nähe des Flughafens in Tel Aviv runtergekommen sein. Aber über weitere Schäden, weitere Verletzte haben wir hier noch keine Meldungen.
Björn Dahlke in Tel Aviv, vielen Dank für die Einschätzung und alles Gute. Danke. Die Auswirkungen des Krieges sind groß im Nahen Osten selbst, indirekt auch in Europa und auch in anderen Ländern wie der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, China. Doch beim wichtigsten politischen Ereignis des Jahres in China, dem Nationalen Volkskongress gerade, gehört die Bühne anderen Themen. Dabei galt der Iran lange als Partner mit engen Handelsbeziehungen. 80% der Ölexporte aus dem Iran gehen nach China. Aber offensichtlich reichen die engen Beziehungen nicht so weit, dass Peking Teheran zur Hilfe kommt. Über Chinas Blick auf diesen Krieg, Marie von Mallinckrodt.
Die Marschrichtung beim diesjährigen Volkskongress in Peking ist mehr als deutlich. Chinas Machthaber wollen ihr Land in eine Zukunft führen, in der man eigenständiger und unabhängiger vom Rest der Welt ist. Externe Veränderungen haben große Auswirkungen auf China. Multilateralismus und Freihandel sind gefährdet. Kein Wort zum Krieg gegen Chinas Partner Iran. Auch die Delegierten wollen sich dazu lieber nicht äußern. Antworten auf Fragen zum Thema? Fehlanzeigen. Iran? Dazu kann ich nichts sagen. China und Iran sind seit langem partnerschaftlich verbunden. 80% der gesamten iranischen Ölausfuhren gehen nach China, trotz internationaler Sanktionen. Für den Iran ist China also elementar wichtig, für China gilt das umgekehrt nicht. Nur etwa 13% der chinesischen Ölimporte kommen aus dem Iran. Länder wie Saudi-Arabien, Oman und Irak liefern zusammengenommen deutlich mehr nach China. Die Beziehung zwischen dem Iran und China zeichnet sich meiner Ansicht nach dadurch aus, dass sie in ihrer Größenordnung geringer ist als die Beziehungen, die China zu den meisten anderen Ländern im Nahen Osten und Irans Nachbarländern hat. Beispiel Saudi-Arabien. China bindet das Königreich mit milliardenschweren Investitionen eng an seine sogenannte Seidenstraßeninitiative. Und dabei geht es der chinesischen Führung auch darum, den USA in dieser Region Konkurrenz zu machen. In Chinas Staatsmedien werden die USA oft als Unruhestifter dargestellt, gar als Teufel, der die Welt mit Bomben in Brand setzt. Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums: Die Militärschläge sind ohne Genehmigung des UN-Sicherheitsrats, sind völkerrechtswidrig. Der russische Angriffskrieg allerdings wurde nie als solcher verurteilt. Je nach Lage ändert sich das Bild. Iran bekommt jetzt dennoch keine sichtbare Unterstützung. Dabei ist Iran auch Teil der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, die Peking als so eine Art alternative globale Sicherheitsarchitektur beschreibt. Seit einigen Jahren gibt es auch gemeinsame Militärübungen. China verkauft außerdem, Berichten zufolge, Dual-Use-Güter an den Iran, das heißt Waren, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können. Das könnte auch eine Motivation von Donald Trump gewesen sein.
Es ist auch nicht ganz unwahrscheinlich, dass das zumindest ein Teil der Kalkulation war, zu verhindern, dass China noch mehr Dual-Use-Güter an den Iran schickt und damit den Iran wappnet für einen Angriff aus den USA oder auch für einen Angriff, den Iran auf Israel ausüben könnte. Also es ist nicht ausgeschlossen.
China wird sich weiter raushalten aus dem Konflikt. Iran ist für die Volksrepublik einfach nicht wichtig genug. Peking beobachtet und wird je nach Verlauf des Krieges pragmatisch reagieren.
Auch hier in Deutschland machen sich viele Menschen Sorgen wegen des Iran-Kriegs und viele bewegt die Frage, wie gerechtfertigt dieser Angriff von Israel und den USA auf den Iran ist. Wie sehen die Bundesbürger das? Ellen Eni, unser neuer ARD-Deutschland-Trend, hat zu dieser Frage repräsentative Ergebnisse. Wie bewerten die Deutschen den Angriff auf den Iran?
Tatsächlich gibt es da ein relativ klares Bild, das wir diese Woche abgefragt haben. Aktuell sagen 25% der Befragten, dass sie den Angriff von USA und Israel auf den Iran für gerechtfertigt halten. Das ist jeder Vierte, ist aber die Minderheit. Denn 58% sagen, nein, dieser Angriff, der ist nicht gerechtfertigt. Vielleicht zum Vergleich jetzt mal tatsächlich den Verweis auf Anfang dieses Jahres. Da wurde ja Venezuela angegriffen und der venezolanische Präsident wurde außer Landes gebracht und in die USA verschifft. Da haben wir Anfang Januar auch gefragt, wie blicken die Deutschen darauf. Der Blick ist durchaus kritischer. 12% haben gesagt, diese Aktion in Venezuela, die war gerechtfertigt. Aber 72%, eine deutlichere Mehrheit, hat gesagt, nein, das war nicht gerechtfertigt. Und wenn man einen etwas größeren historischen Vergleich anstellen will, der Irakkrieg 2003, da war es so, dass im März 2003 US-amerikanische und britische Truppen im Irak einmarschiert sind. Da haben wir im April 2003 gefragt und die Deutschen haben gesagt, 14%, das war gerechtfertigt, aber die deutliche Mehrheit von 80% hat gesagt, nein, dieser Irakkrieg, dieser Angriff, der ist nicht gerechtfertigt. Wenn wir also auf den Iran zurückkommen, dann gibt es da aktuell weniger Ablehnung, aber doch eine Mehrheit, die sagt, nein, das Vorgehen ist nicht gerechtfertigt. Und gleichzeitig machen sich deutliche Mehrheiten in Deutschland Sorgen um verschiedene Komponenten dieses Iran-Kriegs. Zum Beispiel um die Menschen im Land, die ja tagtäglich jetzt mit Raketen angegriffen werden und sich auch nicht so in Bunkern schützen können. 71% sagen, ich mache mir sehr große Sorgen um die Menschen im Iran. 75% sagen, dass der Iran-Krieg auf noch mehr Länder übergreift. Es sind ja jetzt schon die Golfstaaten und auch der Libanon in Ansätzen beteiligt. Und 80% sagen, ich mache mir Sorgen, dass der Iran-Krieg den internationalen Handel massiv beeinträchtigen wird. Bei den Ölpreisen erleben wir es ja jetzt schon, aber natürlich können dadurch auch noch andere Lieferketten gestört werden. Insgesamt also ein sehr sorgenvoller Blick der Deutschen auf die aktuelle Situation dort.
Mhm. Ellen, die Militäraktion der USA in Venezuela am Anfang des Jahres hast du gerade schon angesprochen. Danach gab es US-Ansprüche auf Grönland, jetzt der Krieg im Iran, während der Krieg in der Ukraine ja auch noch weitergeht. Als wie bedrohlich wird das wahrgenommen?
Also man kann sagen, das ist ja jetzt wirklich eine Multikrisensituation und genauso blicken auch die Deutschen auf die weltpolitische Lage aktuell. Sie finden nämlich, dass die weltpolitische Lage sehr bedrohlich oder bedrohlich ist. 77% sagen das, also 3/4 der Befragten aktuell. Nur für eine Minderheit, 21%, ist die Weltlage nicht bedrohlich. Das sagt jeder Fünfte. Und wenn wir uns mal die Verschiebungen hier angucken, minus 21 plus 23, dann ist tatsächlich da ein richtiger Shift, hat da stattgefunden. Also kurz vor Ausbruch des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat jeder Zweite gesagt in Deutschland, ich finde die Weltlage bedrohlich. Jetzt sagen es halt 3/4, also durchaus größere Sorgen mit Blick auf das weltpolitische Geschehen. Und auf welche Partner kann man sich denn überhaupt noch verlassen? Das ist ja auch eine Frage, die wir im Deutschlandtrend regelmäßig stellen. Da ist an erster Stelle der Nennung mit 82% immer noch Frankreich als vertrauenswürdiger Partner Deutschlands genannt. Mit 75% Großbritannien. Aber dann sind die Mehrheiten schon weg, denn nur 39% der Deutschen sagen, man kann der Ukraine vertrauen. Noch weniger, 17% sagen, man kann Israel als Land vertrauen. 15% sagen das von den USA und 12% von Russland. Da haben sich also die Werte auch durchaus noch mal verschlechtert. Und man kann sagen, ja, es gibt noch europäische Länder, denen die Deutschen vertrauen. Aber sonst ist da auch sehr viel Misstrauen in der Weltpolitik. Mhm.
Ja, und noch ein Blick auf die aktuelle Sonntagsfrage. Ellen, messt ihr da Bewegungen?
Wir messen ein wenig Bewegung. Wenn schon am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann käme die Union auf 28%. Das sind 2 Punkte mehr im Vergleich zum Vormonat, also zu Anfang Februar. Die AfD käme auf 23%, minus 1 Punkt. Die SPD auf 14%, minus 1. Die Grünen 13%, plus 1 Punkt. Die Linkspartei 9%, minus 1. Das BSW 4%, plus 1. Und die anderen Parteien zusammen auf 9%, darunter auch die FDP, die aber weniger als 3% erreicht hat und deshalb bei uns nicht extra ausgewiesen wird. Alle aktuellen Zahlen und die Analyse zu diesem Deutschlandtrend finden Sie wie immer im Netz unter tagesschau.de.
Ellen Eni, wir sagen vielen Dank.
Danke nach Hamburg.
So, und damit von der politischen Großwetterlage in die Bundesländer. Baden-Württemberg wählt diesen Sonntag ein neues Parlament. Es folgen 2 Wochen später Rheinland-Pfalz und im September unter anderem Sachsen-Anhalt. Und gerade hier stellen sich viele die Frage, welches Gewitter aufziehen könnte, wenn eine Partei, die mit besonders radikalen und extremen Forderungen auffällt, extrem viele Stimmen bekommt. So viele, dass diese Partei die Demokratie von innen heraus angreift. Bislang ein theoretisches Szenario. Für so einen Fall aber will der Landtag in Sachsen-Anhalt die demokratischen Institutionen wetterfest machen. Und dafür sieht man in Magdeburg eine Koalition, die so lange auch als undenkbar galt, wie Sven Knobloch und Dan Hirschfeld beobachtet haben.
So herzlich gehen CDU und Linke selten miteinander um, auch wenn es hier um Geburtstagsglückwünsche geht. Die beiden parlamentarischen Geschäftsführer haben zusammen mit Kollegen an dem, was gleich im Landtag präsentiert wird, ein Jahr lang hinter den Kulissen gearbeitet. Es geht um nichts weniger als eine Parlamentsreform.
Wir verabschieden quasi ein Demokratieschutzgesetz, wesentliche Einrichtungen, die für die Demokratie hier auch in Sachsen-Anhalt essentiell sind.
Es geht um den Kern des Rechtsstaates und es wird laut im Landtag. Die größtmögliche Koalition aus den Regierungsfraktionen CDU, SPD und FDP und der Opposition, die Linke und Bündnis 90 Die Grünen, gemeinsam gegen die AfD. Ihre Sorge, die Rechtspopulisten könnten bei den Wahlen im September auf mehr als 40% kommen und dann wichtige Abläufe im Parlament blockieren.
Grund- und Freiheitsrechte sind für uns alle selbstverständlich. Und wir würden sie missen, wenn sie nicht mehr da wären. So weit darf es nie kommen.
Wenn ein Parlament sich nicht selbst handlungsfähig macht, kann es weder Gesetze beschließen noch eine Regierung kontrollieren.
Und darum geht es konkret. Nach der Reform muss der Landtagspräsident nicht mehr zwingend aus der stärksten Fraktion kommen. Fällt also beispielsweise der AfD-Bewerber bei der Wahl durch, können im zweiten Wahlgang auch andere Fraktionen einen Wahlvorschlag machen. Für die Wahl von Verfassungsrichtern ist nicht mehr die Zweidrittelmehrheit erforderlich, weil sonst eine starke AfD jeden Kandidaten blockieren könnte. Außerdem wurde kurzfristig auch noch ein weitreichendes Beschäftigungsverbot für nahe Familienmitglieder von Abgeordneten in den Antrag aufgenommen. Die AfD lehnt die Parlamentsreform ab.
Hier von einer Reform zum Schutz der Demokratie zu sprechen, kommt einer Verhöhnung des Bürgerwillens gleich. Weil hier geht es nämlich um den Schutz ihrer Demokratie, nämlich ihren Posten und Ämtern.
Verfassungsexperten widersprechen. Tatsächlich gehe es darum, Notfälle zu regeln, wenn eine Partei die Macht hat, dauerhaft zu blockieren.
Man hat aus anderen Bundesländern, und damit meine ich vor allem Thüringen, gelernt, weil man eben sieht, wie rechtsextreme Parteien in den Parlamenten vorgehen. Sie setzen auf Blockade und setzen darauf, dass sie sozusagen Sand ins Getriebe des Parlaments streuen können.
Und so kommt es, dass CDU und Linke gemeinsam die Hand heben, als es darum geht, die Parlamentsreform auf den Weg zu bringen. Dabei verbietet ein Parteitagsbeschluss der CDU eigentlich jede Zusammenarbeit mit den Linken.
Wir haben ehrlich und offen über die Punkte gesprochen. Wir haben auch hart diskutiert, muss sagen, aber auf Augenhöhe. Das war, alle, die dabei waren, können das bestätigen. Wir haben auf Augenhöhe, keiner fühlte sich benachteiligt.
Alle, die dabei waren, CDU, SPD, FDP, Linke und Grüne. Eine ungewöhnliche Allianz, die es so noch nie gab.
So, und wir kommen hier zu weiteren Nachrichten des Tages und die hat jetzt Susanne und wir beginnen mit einer aktuellen Meldung vom Abend, Susanne.
Genau, US-Präsident Trump hat die Heimatschutzministerin Noem abberufen. Er werde sie zur Sonderbotschafterin einer neuen Sicherheitsinitiative machen und für ihre Nachfolge den republikanischen Senator Marlin nominieren. Das teilte Trump in sozialen Medien mit. Noem war nach der Tötung von zwei US-Bürgern durch die Einwanderungsbehörde ICE massiv unter Druck geraten. Mit den Stimmen der schwarz-roten Koalition hat der Bundestag heute die neue Grundsicherung beschlossen. Sie soll das bisherige Bürgergeld ablösen. Die Koalition verspricht sich von der Reform, dass die Zahl der Sozialleistungsempfänger verringert wird und die Menschen schneller in Arbeit kommen. Das Gesetz soll schrittweise ab Juli in Kraft treten.
Der Abgeordnete Scholz stimmt heute mit Ja. Für die Einführung der Grundsicherung und damit auch für die Abschaffung des Bürgergelds. Vor 3 Jahren hatte der damalige Kanzler Scholz das Bürgergeld mit der Ampelkoalition eingeführt. Für die SPD war es ein Herzensanliegen. Der heutige Tag somit für die Fraktion kein einfacher. Sie betont daher:
Wer mitmacht und sich an die Regeln hält, für den ändert sich mit dieser Reform bei den Sanktionen nichts. Und das sind über 97% der Menschen in der Grundsicherung.
Mit der neuen Grundsicherung soll es mehr Mitwirkungspflichten geben, härtere Sanktionen und schnellere Vermittlung in Arbeit, etwa anstatt Weiterbildung. Für den CDU-Generalsekretär ist das Ende des Bürgergelds ein guter Tag, denn einiges sei aus dem Lot geraten.
Der Sozialstaat ist an einigen Stellen nicht mehr gerecht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, deswegen schaffen wir das Bürgergeld ab, die neue Grundsicherung kommt. Wir machen Fördern und Fordern wieder zum Prinzip.
Grüne und Linke hingegen kritisieren die Reform stark.
Sie treffen die Kinder, sie treffen die Familien, sie treffen die Alleinerziehenden, übrigens 80% Frauen. Nicht Faulenzer, nicht angebliche Sozialtouristen, sie treffen die Mütter, die jeden Tag kämpfen.
Dieses Gesetz zerreißt das so wichtige Sicherheitsversprechen unseres Sozialstaates. Was für ein fataler Fehler.
Die AfD hingegen kritisiert, es werde kaum eingespart und Sozialmissbrauch werde nicht verringert.
Die Fehlanreize bleiben bestehen. Im Gesetz fehlt die klare Botschaft: Ihr nehmt uns nicht länger aus.
Lange wurde in der Koalition über die Reform des Bürgergelds debattiert. Der Name ist nun Geschichte. Doch das Thema bleibt emotional.
Die Renten sind schon in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Und das geht in diesem Jahr auch so weiter. Zum 1. Juli gibt es gut 4,24% mehr. Das teilte Bundesarbeitsministerin Baas mit. Grund sei die gute Entwicklung der Löhne, an die die Renten gekoppelt sind. Die Rückkehr und Ansiedlung des Wolfes in Deutschland ist umstritten. Artenschützer stehen Landwirten gegenüber, die ihre Tiere bedroht sehen. Nach Angaben der Bundesregierung wurden 2024 etwa 4.300 Nutztiere gerissen oder verletzt. Heute hat der Bundestag beschlossen, dass der Wolf künftig unter bestimmten Bedingungen gejagt werden darf, so etwa in Regionen mit einer großen Population. Die Behörden müssen dafür Pläne aufstellen und getötete Tiere gemeldet werden. 6 Millionen Menschen kommen jedes Jahr in den Kölner Dom. Die meisten sind Touristen. Genau diese werden von Juli an für den Besuch des Innenraums zur Kasse gebeten. Damit sollen die gestiegenen Kosten für Pflegeschutz und laufenden Betrieb des Doms gedeckt werden. Wie hoch die Gebühr ausfallen wird, ist noch offen. Für Gottesdienstbesucher und Betende bleibt der Besuch kostenfrei.
Lehrerinnen und Lehrer an der Grundschule sollen ganz schön viel lesen, schreiben, rechnen beibringen, Spaß am Lernen vermitteln und die noch jungen Persönlichkeiten fördern. Was aber, wenn das nicht oder nur schwer klappt, weil die Kinder zu Hause eine andere Sprache sprechen und sie mit wenig Deutschkenntnissen in die Klasse kommen? Untersuchungen und Alltag zeigen, Lehrende sind zu wenig vorbereitet auf fehlende Voraussetzungen. Und die Strategien der für Bildung zuständigen Bundesländer, mit dem Problem umzugehen, sind höchst unterschiedlich. Mittendrin in Gelsenkirchen steht die Regenbogenschule. Nach eigenen Angaben haben dort fast alle Kinder einen Migrationshintergrund. Und die Lehrkräfte müssen viel leisten, bekommen aber ungewöhnlich viel Unterstützung. Jonas Helm.
Das ist ein Radiergummi.
Ja!
Das ist ein Anspitzer.
Nein!
Sprachförderung an der Regenbogenschule in Gelsenkirchen.
Da, wo man sich schon über Kleinigkeiten freut. Während die anderen Kinder um 8:30 mit dem regulären Unterricht starten, bekommen Kinder wie Shahani jeden Morgen extra Förderunterricht. Shahani kommt aus Rumänien und spricht kaum Deutsch, so wie viele Kinder an der Regenbogenschule.
Hier in der Gruppe sind sprachlich schwer auf dem Stand, dass sie mithalten können im Klassenverband. Und sie brauchen einfach noch ganz, ganz viel mehr individuelle Förderung und Unterstützung. Das geht in den großen Klassen schwer.
In der Förderklasse betreuen Sozialpädagogin Sabrina Garzos und ihre Kollegin Kim Engel heute 15 Kinder.
Wir machen heute ein bisschen Deutsch. Ja. Und wir machen heute noch ein bisschen etwas für unsere Hände. Wir schneiden ein bisschen, wir kleben ein bisschen.
Bei Kindern wie Shahani müssen die Pädagoginnen oft bei Null anfangen.
Der 4. März 2026.
Shahani ist diese Woche das erste Mal in der Förderklasse dabei. Auch die einfachen Sprachübungen machen ihr noch große Probleme.
Ja?
Ich bin traurig. Traurig? Bist du traurig? Ja, okay. Hat sich ja auch gerade ein bisschen gezeigt. Sie ist total motiviert und hat auch, glaube ich, echt Freude. Aber es ist halt natürlich echt noch ein großes Verständnisproblem.
Doch nicht nur die fehlenden Deutschkenntnisse sind ein Problem. Viele Kinder hier haben nie einen Kindergarten besucht. Sie können vieles nicht, was sie in der Schule eigentlich können müssten.
Fängt eigentlich schon damit an, eine Schleife zu binden, sich die Schuhe anzuziehen, was wir hier auch trainieren, Jacke anziehen, selbstständig.
Heute sollen die Kinder lernen, wie man eine Schere hält. Bei einigen klappt das auch schon ganz gut. Shahani braucht aber noch Hilfe.
Die beiden Finger hier rein und dann hier rein. So, und jetzt versuch mal hier die Linie zu treffen. Pass auf deinen Finger auf. Gut.
Die Schule muss die besondere Förderung der Kinder hier neben dem normalen Schulalltag stemmen. Eine Herausforderung.
Das ist natürlich ein zusätzlicher Aufwand, bindet auch natürlich Ressourcen. Wir haben jetzt 15 Kinder und sind hier zu zweit. Und die zwei Personen braucht man hier auch.
Die Regenbogenschule liegt im Gelsenkirchener Stadtteil Schalke. Hier leben viele Menschen mit Migrationsgeschichte. Deutsch wird zu Hause selten gesprochen. Die Menschen hier haben oft nur eine schlechte bis gar keine Schulbildung und ein geringes Einkommen. Die Schule leistet hier auch Sozialarbeit. Morgens machen Ehrenamtliche wie Dorothee Köper den Kindern Frühstück, finanziert durch eine Stiftung und Lebensmittelspenden. Hier in Gelsenkirchen-Schalke kämen morgens viele Kinder mit leerem Magen zur Schule, erzählt sie.
Und es ist nicht selbstverständlich mehr, wie das, denke ich mal, zu ihrer Zeit, zu unserer Zeit war, dass es morgens noch zu Hause was zu essen in Ruhe gibt. Ne?
Das Land NRW fördert solche Schulen. Die Regenbogenschule hat dadurch 7 zusätzliche Lehrer bekommen. Ab dem Jahr 2028 soll es in NRW verpflichtende Vorschulklassen für Kinder geben, die nur schlecht Deutsch sprechen. In anderen Bundesländern ist das schon länger üblich. Die meisten Kinder hier sind schon seit 8 Monaten in der Sprachförderklasse. Viele verstehen schon deutlich mehr Deutsch als noch am Anfang.
Ganz, ganz viele tolle Fortschritte gesehen bei den Kindern. Das sind Baby-Steps, aber die sind auf jeden Fall da. Und wir freuen uns über alles, was die Kinder mitbringen und was sie lernen. Und wir freuen uns hauptsächlich, dass sie hier sehr gerne hinkommen.
Nach 2 Stunden Förderunterricht geht es für die Kinder jetzt zurück in ihre Klassen. Hier müssen sie dann im normalen Schulalltag mithalten. Für viele Kinder bleibt das eine Herausforderung.
Wer sein eigenes Musikalbum große Kunst nennt, ist entweder sehr von sich überzeugt oder hat einen gesunden, ironischen Blick auf sein Tun. Der Indie-Musiker Betteroff ist eindeutig Zweiteres. Und das mit dem gesunden, besonderen Blick gilt für viele Dinge, von denen er in seinen Liedern erzählt. Zum Beispiel auch von seiner Kindheit in der Nähe von Eisenach in Thüringen. Seine Heimat, der Osten Deutschlands, müsste für jemanden, der erst 5 Jahre nach Mauerfall geboren ist, nun wirklich kein Thema mehr sein, nichts, worauf sich eine glamouröse Musikerkarriere aufbauen ließe. Aber für Betteroff ist der Osten ein großes Thema und er hat damit Erfolg, überall in Deutschland. Gestern Abend hat Betteroff seine Tournee begonnen in Dresden. Justin André über große Kunst.
Laut, rockig, tanzbar, so klingt Betteroffs Musik meistens. Auch bei seinem Tourneeauftakt in Dresden, bis Betteroff 2 Songs ankündigt, die die Stimmung brechen und es auf einmal still wird.
Sie heißen 17. Juli 1989 und der 18. Juli 1989 und erzählen die Geschichte, wie mein Vater an diesem Tag, am 17. mit 2 Flacheisen mit zwei selbstgebauten Haken über die innerdeutsche Grenze abgehauen ist.
Betteroff ist 5 Jahre nach dem Mauerfall geboren und fühlt sich gesamtdeutsch. Doch die Flucht seines Vaters aus der DDR, sie lässt ihn nicht los und macht ihn so auch zum Ostdeutschen.
Im Vorsprint durch die Ecken an den Lichtkegeln vorbei. Pflanzen wickeln sich aufs Bein, als wollen auch sie ihn behalten.
4 Stunden zuvor. Betteroff, der eigentlich Manuel Bittorf heißt, bezieht seinen Tourbus. Dort werden er und seine Crew in den nächsten Wochen schlafen, zu 14. Noch macht die Kaffeemaschine Probleme.
Das ist so ein englischer Stecker, das heißt, den können wir nicht benutzen. Jetzt müssen wir noch rausfinden, wie das geht, weil ohne Kaffee ist schwierig.
Zwischen Ernst und Ironie changiert auch Betteroffs Musik. Große Kunst nennt er den Song übers Aufwachsen im ländlichen Thüringen, wohin seine Familie nach der Wende zurückkehrte.
Für uns gab es keine Kunst, nur einen festen Händedruck. Und jetzt verpiss dich hier vom Hof.
1 Stunde noch bis zum Konzertbeginn. In der Schlange vor dem Club fast alle Generationen. Viele sind angereist aus Cottbus oder dem Erzgebirge.
Ich nehme das als Echo aus der Vergangenheit wahr. Er ist ja nie alt genug, um das aktiv erlebt zu haben. Aber ich merke trotzdem den Bezug.
Der singt über so recht tiefe Themen, aber nicht auf so eine, ich sag mal, weinerliche Art.
Ich glaube, dass es gut ist, dass er gehört wird, gerade in diesen Zeiten.
Doch als Vorzeige-Ossi will Betteroff nicht herhalten. Er spielt lieber mit seiner Identität bis hin zum Künstlernamen.
Das ist eine Figur aus der Olsenbande, was eine Serie ist, eigentlich eine dänische Filmreihe, die im Osten total populär ist und in Westdeutschland jetzt eigentlich kaum bekannt ist.
Betteroff dagegen ist längst in Ost- und in Westdeutschland bekannt und darüber hinaus. Fürs zweite Konzert der Tour geht es nach Wien.
Wir haben es gerade gesehen, noch spielt die Musik hierzulande in Hallen, aber das Wetter gibt doch schon fast ein Open-Air-Konzert her, oder Pilar Bossmann?
In der Tat, man könnte es genauso gut auch draußen machen, denn es bleibt trocken und vor allem gibt es noch ein bisschen Sonnenschein, aber die Nächte werden noch etwas frischer. Das heißt, beim Open-Air-Konzert müsste man dann doch noch mal eine dickere Jacke einpacken. Schuld daran ist ein Hochdruckgebiet, was jetzt hier über Mittel- und Osteuropa liegt und die ganzen Tiefdruckgebiete, die vom Mittelmeerraum in Richtung Norden wandern, doch von uns fernhält. Das heißt, vor allem über Spanien, Frankreich regnet es vor allem am Wochenende auch einiges und bei uns bleibt es aber vielerorts auch das Wochenende über trocken. Es gibt vielleicht hier und da mal ein paar Wolkenfelder. Und auch die Temperaturen bleiben im frühlingshaften milden Bereich. Jetzt hier am Beispiel von Kaiserslautern zu sehen. Da passiert in den nächsten Tagen gar nicht so viel. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 18 und 20 Grad. Erst Ende nächster Woche könnte es da so ein bisschen Veränderung geben. Da könnten die Temperaturen ein bisschen zurückgehen. Da müssen wir aber mal noch abwarten. Das heißt, die Temperaturen sind aber auch gerade jetzt für viele Orte für diese Jahreszeit viel zu mild. Heute Nacht geht es jetzt meistens sternenklar los, aber von Südwesten gibt es schon so ein paar lockere Wolkenfelder, die hereinziehen. Entlang der Donau bilden sich auch ab und zu noch mal ein paar zähere Nebelfelder. Die brauchen morgen dann auch noch ein paar Stunden, bis sie sich aufgelöst haben. Zum Mittag sind die aber weg. Von Westen und Südwesten sind immer mal wieder ein paar dichtere Wolken auch dabei. Und da kann sich die Sonne auch mal so ein bisschen milchig trüb erscheinen lassen. Denn da ist noch eine Menge Sahara-Staub mit dabei. Und insgesamt ist die Luft auch vor allem im Westen etwas feuchter. In der gesamten Osthälfte scheint die Sonne dagegen dann von früh bis spät fast ungestört. Heute Nacht gibt es aber noch sehr starke Temperaturkontraste. Vor allem im Westen bleibt es doch deutlich milder. 8 Grad bekommen wir am Niederrhein und an Oder und Neiße, da wird es nochmal richtig frostig. Da gehen die Temperaturen runter bis auf -6 Grad. Morgen tagsüber sind die Temperaturkontraste zumindest mal im Inland nicht mehr ganz so groß. Meistens zwischen 16 und 20 Grad. Auf Helgoland bleibt es mit 9 Grad etwas kühler. Und auch das Wochenende wird für die meisten von uns ziemlich freundlich mit viel Sonnenschein im Norden und Nordosten am Sonntag. Zeitweise auch mal ein paar dichtere Wolken, da kann es auch mal einen Tropfen geben. Aber insgesamt bleibt es trocken und das bei frühlingshaft milden Temperaturen.
Dankeschön, Pila. Und ich folge deinem vernünftigen Rat, jetzt noch eine dicke Jacke anzuziehen, wenn ich nach Hause gehe. Mache ich. Ja. Versprochen.
Danke.
Wir sind dann durch für diesen Donnerstag und geben ab an die Abteilung Comedy und Satire mit Nur im Ersten.
Die nächste Tagesschau sehen Sie dann um 0.20 Uhr und auf tagesschau.de informieren wir Sie natürlich rund um die Uhr über die aktuellen Entwicklungen.
Ja, und morgen, wenn Sie mögen, sehen wir uns wieder. 21.45 Uhr. Wir würden uns freuen. Und wir mögen uns auch freuen. Tschüss.
Tschüss, wir mögen uns.